Hallo und herzlich willkommen zu Data Science mit Milch und Zucker. Mein Name ist René Brunner und ich freue mich, dich in die faszinierende Welt rund um Data Science, Datenanalyse und künstliche Intelligenz zu entführen. In jeder Episode werde ich mit renommierten Experten sprechen und dir praktische Anwendungsfälle sowie die neuesten Entwicklungen aus der Welt der Daten näher bringen. Und das alles in Bezug auf den deutschsprachigen Raum. Also schnapp dir deine Tasse Kaffee, Tee oder was immer du auch bevorzugst und lass uns gemeinsam in die Welt der Daten eintauchen. Mit einer Prise Milch und Zucker. Hallo und herzlich willkommen zum Data Science Podcast, Data Science mit Milch und Zucker. Heute haben wir wieder eine neue Episode mit Georg Gabelmann. Er ist Head of IT, AI und Advanced Analytics Factory at CAF Group. Wir gehen heute darauf ein, wie man die Data Science Teams AI Richtung von Null praktisch aufbaut zu einem kompletten Team. Herzlich willkommen, Georg. Möchtest du dich auch kurz nochmal selbst vorstellen?
Ja, hallo René und hallo alle zusammen. Schön, dass ich heute dabei sein kann. Genau, René hat mich ja schon angekündigt. Ich bin Georg, ich bin bei der ZF Group eben zuständig für die, aus der IT-Sicht, für die ganzen AI, ML, Data Science-Themen. Und freue mich heute auch ein bisschen mal aus dem Nähkästchen zu plaudern und mal so ein bisschen unsere Journey zu erzählen, wie wir gestartet sind und wo wir heute stehen, ein bisschen Erfahrungswissen zu teilen, aber auch vielleicht ein paar Tipps und Tricks mitzugeben. Wie wir das angegangen sind, genau.
Ja, das hört sich sehr spannend an und auch werden schon vorher ein bisschen drüber gesprochen. Auch das Ergebnis ist natürlich beeindruckend, was ihr da erreicht habt, aber ich will jetzt da nicht zu viel vorwegnehmen, sondern fangen wir am besten an, wie ist es gestartet und was waren so die Herausforderungen, was sind auch Tipps, wie man vorangehen sollte, wenn man sagt, okay, man möchte ein neues Data Science Team Projekt aufsetzen.
Genau, also wir sind damals tatsächlich aus dem Bereich IT-Innovation gekommen. Also wir hatten eine eigene Truppe, die sich um IT-Innovationen gekümmert hat und da war ich eben Teil davon. Und da haben wir das Thema, damals hieß es noch, am Anfang war es Big Data, ne? Das, was, wo wir heute über AI sprechen, war vor 10 Jahren so das große Big Data-Thema. Da sind wir so ein bisschen gestartet und haben uns das Thema angeschaut, wie relevant ist das? Und wir waren schon ganz gut aufgestellt zum Reporting und im BW. Aber der ganze Bereich für Advanced Analytics war ein neuer Bereich, der dann jetzt auch mit den großen Datenmengen einherkam. Es kamen neue Technologien. Und dann ist eben auch das Thema Data Science im Kontext von Advanced Analytics immer größer geworden. Und wir sind damals dann aus dem Bereich heraus mit dem ZF Data Lab gestartet. Das ist auch erstmal noch in einem Projektcharakter gestartet, wo wir gesagt haben, okay, wir gucken uns das Thema mal an und wir machen erste Gehversuche mit dem Thema in einer kleinen Projektgruppe. Haben uns mal ein Konzept zurechtgelegt, auf was kommt es eigentlich an, was sind eigentlich unsere Ziele, was ist unser Value-Add und warum machen wir das Ganze. Also wir haben das erstmal ein bisschen konzeptionell gemacht, da aber auch gar nicht so viel Zeit drauf verwendet, sondern sind dann relativ schnell auch quasi in den Doing gekommen, haben damals aber im Lab-Umfeld uns erstmal nur auf Prototypen oder Proof-of-Concepts beschränkt. Heißt, also das war so ein bisschen auch die Zeit, wo auch so ein VW Data Lab gegründet wurde, also wo alle großen namhaften Unternehmen irgendwie ihre Labs aus dem Boden gestampft haben, die einen größer, die anderen ein bisschen kleiner in verschiedenen Setups, in der IT, nicht in der IT, da gibt es auch ganz viele Für und Widers. Und damit sind wir damals dann losgelaufen und das ist so 2015 ist es so losgegangen und 2016 sind wir dann mit dem Data Lab quasi gestartet, also wir sind jetzt auch schon gute 6-7 Jahre unterwegs.
Also ihr habt dann praktisch euer Data Lab von Null aufgebaut. Wichtig, wie du schon gesagt hattest, waren, man braucht ein klares Konzept, man braucht klare Ziele, Business Value kann man mitnehmen und natürlich auch noch das Warum mit der Verbindung zu dem Business Value. Wie ging es danach dann weiter, nachdem ihr euer Data Lab aufgesetzt habt? Damals hast du gesagt, vielleicht noch mit alten Technologien sind neue Technologien dazugekommen. Mhm. Habt ihr das Team umstellen müssen oder nochmal neue Felder dann mit aufnehmen?
Genau, also wir haben tatsächlich dann einen Zwischenschritt gemacht und zwar, wir haben einige tolle Projekte gemacht, aber die hatten alle halt noch diesen Proof-of-Concept-Charakter. Also wir haben alle, es ging ja auch darum, jetzt erstmal den Mehrwert, so dieses Gold in den Daten zu beweisen und das Unternehmen darauf aufmerksam zu machen, dass Data Science was bringt, dass es ein Value-Add hat und dass wir damit wirklich einen Mehrwert liefern können dann im Unternehmen. Wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass uns die Infrastruktur da hinten fehlt, um dann so Proof of, also die letzte Meile dann zu gehen, also den Proof of Concept dann zu operationalisieren. Und das war eben auch genau die Zeit, wo dann die Data Lakes hochkamen. Da war Hadoop ganz in, ja, dann haben wir uns mal auch mit einem Hadoop-Cluster beschäftigt und haben überlegt, bauen wir jetzt ein Data Lake on-premise auf. Und das hat einigermaßen funktioniert, aber auch nicht so richtig den Durchbruch geschafft. Wir haben uns über so eine Big Data, Advanced Analytics Architektur Gedanken gemacht und haben dann aber doch nochmal ein Reset gemacht und haben dann gesagt, nee, wir machen jetzt uns nochmal wirklich das Big Picture gemeinsam mit unserem Enterprise Architecture Management und haben uns dann quasi das Big Picture für die Advanced Analytics Plattform mit Data Lake zurechtgelegt und hatten dann die ganzen Plattformen auch mal näher angeschaut und uns Gedanken gemacht und sind jetzt am Ende dann dabei rausgekommen, dass wir einen der großen Hyperscaler da ausgewählt haben. Und ich meine, das ist auch kein Geheimnis. Das ist ja in der Presse auch. Wir haben einen großen Contract, inzwischen jetzt auch mit Microsoft, aber wir haben uns da jetzt relativ stark auf Microsoft Azure konzentriert, da auf die Cloud-Technologien. Damals, als wir die Technologie ausgewählt haben, war aber noch eine relativ klare Strategie, dass wir Cloud und On-Premise, also ein Hybrid-Modell fahren wollen, weil da war das Thema Cloud alles noch so ein bisschen neu und war sehr vorsichtig, so Daten in die Cloud zu schieben. Da ging es immer darum, dass wir noch eine On-Premise-Variante bauen. Das hatte sich dann technologisch ein bisschen gezogen und innerhalb von 1-2 Jahren haben wir dann irgendwann gesagt, das macht jetzt eigentlich gar keinen Sinn mehr und jetzt sind wir eigentlich Vollgas in der Cloud-Transformation auch und schieben im Grunde alles, was geht, in Richtung Cloud. Also da haben sich die Zeiten, wurde man dann teilweise sogar von der Technologie wieder eingeholt und überholt.
Ja, das kenne ich auch noch mit Hadoop-Cluster aufsetzen, komplette Teams, 10 bis 20 Personen, ein riesen Cluster managen mit 80 Nodes, was natürlich sehr aufwendig war. Und mittlerweile ist man in Cloud, entweder in Azure oder AWS, macht 2-3 Klicks und hat einen kompletten Cluster aufgesetzt. Da hat sich die Zeit schon gewandelt. Wie ging es dann weiter bei eurem Konzept auch mit den POCs? Habt ihr die dann mit rüberziehen können? Haben sich die noch geändert, die ganzen Business Value mit der Zeit oder auch mit dem Data Lake hat ja dann wieder neue Herausforderungen, auch das Ganze bis hin zu Governance, Use Cases, Onboarding. Ich glaube, das ist dann nochmal auch momentan gerade ein, ja, sagen wir mal, ein Hot Topic.
Genau, also wir haben tatsächlich die Plattform dann auch implementiert und haben als Teil der Implementierung natürlich erste Pilot-Use-Cases umgesetzt. Gleichzeitig dazu haben wir aber auch natürlich geschaut, dass wir die Organisation und die Teams nachziehen. Wir haben dann jemand gebraucht, der sich um die Plattform kümmert, ne? Weil die Plattform ist ja erstmal nur ein Vehikel und haben das dann eben, haben dafür ein Team aufgebaut, die sich um die Advanced Analytics-Plattform, den Data Lake kümmern. Ich habe das eher aus Eigenzweck gemacht, weil mein Team und ich mit den Data Scientisten, wir haben halt eine professionelle Umgebung gebraucht, auf der wir entwickeln können und produktionalisieren können. Und wir wollten jetzt nicht die Plattform selbst betreiben. Das macht jetzt ein Schwesterteam von uns quasi in unserem Bereich. Aber die Use Cases haben wir dann weitergezogen. Nicht jeder hat es über den Proof of Concept hinaus geschafft, ja, auch weil das ist jetzt bei uns das Setup so, das Business natürlich auch ein Funding dafür dann braucht und das eine oder andere Projekt auch wieder auf dem Weg hat es nicht über die Ziellinie geschafft. Aber inzwischen haben wir doch einige signifikante Projekte auch auf der Plattform umgesetzt. Es ist auch nicht immer auf der Plattform, es ist unsere Entwicklungsplattform, auf der wir produktionalisieren können, aber nicht müssen. Das heißt, wir können, muss man ehrlicherweise sagen, wir betten uns auch ganz oft in bestehende Prozesse ein, wo halt eine neue Komponente als Komplement dazukommt oder eben eine Prediction, die noch dazukommt, die wird dann halt in einen bestehenden Prozess dann über APIs entsprechend eingebunden. Also da gibt es verschiedene Wege, wie wir die Plattform heute auch nutzen. Wichtig ist darunter der darunterliegende Data Lake und da kommen jetzt natürlich heute auch neue Challenges im Sinne von Data Management, Data Mesh und Datenvirtualisierung, die Datengrößen, auch die Daten zeitnah bereitzustellen und nicht alles zu replizieren. Also da haben wir schon auch festgestellt, dass wir über das Data Science hinaus auch auf der Data Management Seite natürlich auch nach wie vor auch noch gewisse Herausforderungen haben.
Ja, gehen wir mal in, also ich habe jetzt noch zwei Themen rausgehört, die richtig spannend sind. Zum einen war das immer mit der Operationalisierung von den ganzen Projekten. Also vorher war es ja so, okay, man muss erstmal POC gewinnen, das berühmte Kaggle Competition gewinnen, aber das hilft natürlich dann nicht oder es reicht natürlich dann nicht aus, nur ein Modell zu machen, sondern muss es ja auch dann ausrollen, muss es operationalisieren, muss schnell Value generieren, in den Markt bringen. Das ist noch die eine Frage. Und dann auch mit dem Data Management. Ich denke mal, es sind noch zwei spannende Themen, die jetzt ganz aktuell sind, neu. Und ich würde einfach mal mit der Operationalisierung anfangen. Vielleicht auch, ist natürlich auch in Richtung MLOps, schätze ich mal, das Thema. Wie geht ihr da vor oder was sind da eure Herausforderungen? Was waren eure Lösungen, die ihr da eingesetzt habt, um einfach die Modelle schneller auszurollen?
Darüber können wir schon jetzt also schon ein abendfüllendes Thema tatsächlich. Da versuche ich mich mal ein bisschen kurz zu fassen. Aber es ist ein guter Punkt. Also gerade das Thema Industrialisieren oder Produktionalisieren. Wir haben dann tatsächlich über die Plattform hinaus doch noch eine Weile gebraucht, eine Strecke, bis wir das richtig hinbekommen haben. Wir konnten das machen, aber es war viel noch auch teilweise hemdsärmlich, weil die Lernkurve auf allen Seiten noch sehr hoch war. Neue Technologien, kamen immer neue Tools hinzu. Ne? Der Tool-Zoo hat sich da immer erweitert. Dann hat man sich gerade in einem Tool eingefasst, dann wurde das wieder abgekündigt. Aber wir haben es jetzt, also wir haben erste Projekte auf der Plattform industrialisieren können und wir haben es jetzt auch schon weitergetrieben. Also klar, das Thema MLOps würde ich sagen, machen wir, betreiben es aber auch noch nicht in der Reihenform und ich sag mal, perfektioniert ist es noch nicht. Ne? Also wir gehen da jetzt immer professioneller ran. Was wir auf dem Weg aber natürlich auch festgestellt haben, ist, dass es ja nicht nur um Machine Learning-Modelle geht oder den Data Science-Teil, weil am Ende ist es Softwareentwicklung, auch viel außenrum, ne? Also professionelle Softwareentwicklung. Da kommen dann Azure DevOps benutzen wir dafür jetzt, aber da kommen sehr, sehr viele agile Methoden rein und DevOps-Mechanismen, die wir da jetzt ansetzen. Und auf einmal haben wir gesehen, wir brauchen eigentlich gar nicht nur den Data Scientisten und den Machine Learning Engineer, sondern wir brauchen eigentlich einen DevOps-Engineer, wir brauchen einen Softwareentwickler, wir brauchen einen Frontend-Entwickler. Und ruckzuck ist das Team gewachsen von den Rollen her, die wir benötigen. Und das war natürlich auch eine Erkenntnis. Und da haben wir jetzt über die Zeit sehr, sehr viel gelernt. Und wo wir jetzt, wir haben dann in der Zwischenzeit, kam der AI-Hype mit rein wieder. Und jetzt haben wir auch 2020 auch eine KI-Strategie quasi fürs Unternehmen gemacht und haben jetzt die AI-Komponenten noch mit reingenommen. Und da kam das Software-Thema eigentlich noch viel stärker hervor. Und in dem Kontext haben wir jetzt eben auch gesagt, wir möchten weniger in Projekten denken, sondern wir möchten mehr in Produkten denken, in Softwareprodukten. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht jedes einzelne Data Science oder AI-Projekt einzeln machen, sondern wir würden uns gern technologisch auf gewisse Fokusbereiche festlegen und sagen, wir bauen da jetzt ein AI-Produkt außenrum, um eine größere Skalierfähigkeit und Reusability eigentlich wieder reinzubekommen, dass wir nicht jedes Projekt einzeln anfassen. Das kann man machen, aber das skaliert halt über die ZF-Gruppe nicht. Dafür brauchen wir zu viele Ressourcen. Und da kommt jetzt mehr dieser produktgetriebene Ansatz her, dass Komponenten wiederverwendbar werden, also auch so Composable-Elemente, Module, die immer wieder einsatzfähig sind, dass auch die Data-Pipelines wiederverwendbar sind, zum Beispiel in der Foundation. Aber das Machine-Learning-Modell oder die Prediction-Komponente ist eigentlich immer nur ein Teil des großen Ganzen.
Ja, das sehe ich auch öfters mit dem DevOps-Ansatz, dass es vorher war mit Data Scientists, relativ viele auch von der Hochschule kommen. Aber ich denke auch, so ein Geheimtipp sozusagen, wenn man Data Scientist oder auch Full-Stack Data Scientist, dass die mehr gesucht werden, die auch DevOps können, die Daten Data Engineering können und auch machen wollen, also nicht nur Modelle trainieren, sondern sie auch sozusagen die Hände schmutzig machen wollen und wirklich was entwickeln. Auf der anderen Seite geht es in Richtung Produkte, auch ein starker Trend, mit das Ganze zu vereinfachen, das heißt, oder mehrere Komponenten zu verwenden. Man hat Standardkomponenten, hat die Pipelines und lädt mehrere Daten rein und hat das Ganze als Produkt. Was sind da auch noch eure Herausforderungen oder wie habt ihr das gelöst? Habt ihr eigene Entwicklung gemacht? Also es gibt auch ein eigenes PyPI-Modul oder Repository entwickelt. Oder auf welchem Level von der Entwicklung geht ihr dann in diesen Produktvisualisierung?
Also ich sag mal, am Ende haben wir verschiedene Ansätze. Ne? Ich kann jetzt vielleicht mal zwei Beispiele auch mal rauswählen. Wir haben uns von unserem Team her stark auf das Thema Computer Vision und auf das Thema Natural Language Processing fokussiert. weil das einfach auch Technologien sind, die schon eine gewisse Reife haben, wo wir gesagt haben, die sind industrialisierfähig von den Methoden her. Da gibt es viel Research, da gibt es aber auch schon gute Methoden und fertige Packages, die wir verwenden können. Und gerade das Thema Computer Vision, da sind wir gerade dran, das im Bereich bei uns im Shopfloor, im Manufacturing einzusetzen für AI-Based Quality Inspection. Und im Natural Language Processing, da ist jetzt natürlich der ganz hippes Thema rund um das ChatGPT-Thema. Aber es geht eigentlich mehr um wirklich Text Understanding und Text Processing, also auch viel Text Mining, noch gar nicht das Thema Generative AI. Da sind wir auch dran, aber in einem ersten Schritt sind wir da auch jetzt sehr erfolgreich gewesen mit Kundenspezifikationen zum Beispiel, wie wir die verarbeiten. Also das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Das ist eine sehr technische Language, die wir dann auch nachtrainieren können. Also da haben wir auch vortrainierte Modelle genommen und haben die quasi mit unserer Language nachtrainiert. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Von den Learnings her oder auch den Challenges, das ist natürlich so, dass wir jetzt auch in der Softwareentwicklung, also auch das Thema DevOps und agile Methoden, das ist natürlich auch, das ist eine gesamte Transformation für unser Unternehmen, da sind wir dran. Und da haben wir alle noch eine sehr hohe Lernkurve. Und parallel dazu haben wir aber, weil wir hatten jetzt ein bisschen über Infrastrukturen und sowas gesprochen, auf was kann man sowas dann auch entwickeln und umsetzen. Wir haben aber gleichzeitig dazu, und die Strategie ruht im Grunde auf drei Säulen. Das eine ist die Infrastruktur und die Technologien. Das zweite sind die Projekte, die umzusetzen, die den Mehrwert bringen. Und das dritte ist eigentlich die Transformation des Unternehmens. Also wir haben dann infolgedessen auch ein AI-COE noch gegründet, gemeinsam mit unserem AI-Tech-Center, die Kollegen bei uns im R&D-Bereich, die sich schwerpunktmäßig auf Produkte und Services, also AI in unseren physischen Produkten konzentrieren und Software für die Produkte, wohingegen wir aus der IT stärker bei uns in Enterprise, also innerhalb der ZF tätig sind, sondern im Manufacturing. Und gemeinsam sind wir das AI-COE, wo wir gemeinsame Themen vorantreiben. Da gehört unter anderem auch Qualifikationsprogramme fürs Unternehmen dazu. Wir haben einen Data Science und AI Expert Program erstellt, wo wir eigene Leute im Unternehmen dann auch in verschiedenen Wertschöpfungstiefen mit Trainings versorgen können, um so ein Expert Enablement auch hinzubekommen. Das heißt, wir haben selbst Experten im Team, aber wir schaffen es jetzt sukzessive auch mehr Traktion im Unternehmen zu bekommen, in so einer, ich sag mal, Hub-and-Spoke-Organisation, dass wir in den ganzen Business Units oder Geschäftsbereichen selbst Experten mit aufbauen, die sich dann ich sag mal, in ihren Expertisen dann auch im Geschäftsbereich auskennen und da Data Science und AI selbst machen können.
Ja, sehr spannendes Thema. Auch möchte ich mal drauf eingehen, was du im Nebensatz gesagt hattest, dass ihr vorentwickelte Modelle nehmt. Ich sehe das als einen großen Trend, was momentan stattfindet, dass die Unternehmen nicht mehr selber die Modelle trainieren, nicht mehr selber eine riesen GPU-Farm aufsetzen und dann Computer Vision Projekte machen oder LLP-Modelle trainieren, sondern sie nehmen einfach ein Google vortrainiertes BERT Model, laden es runter und man kann es einfach einsetzen. Man spart so viel Zeit fürs Training. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen eingehen in diesem Bereich?
Also genau jetzt gerade für das im NLP-Bereich haben wir tatsächlich auch ein BERT-Model auch herangezogen und haben das dann aber nachtrainiert, weil das initiale Modell, das vortrainierte, hat einfach nicht besonders gut auf den Daten funktioniert. Das mag in Einzelfällen, glaube ich, ganz gut funktionieren und bin ich schon bei dir, das spart Zeit, aber deswegen hadere ich auch so ein bisschen mit diesen ganzen Auto-ML-Geschichten. Für einfache Use Cases funktioniert das ganz gut, so, sagen wir, relativ simple Predictions. Aber wir haben gesehen, dass wir teilweise doch sehr speziell gelagerte Anwendungsfälle haben. Und da haben wir dann, ich sag mal, noch oben drauf trainiert. Das hat trotzdem einen Zeitvorsprung gebracht, weil einfach eine gute Basis schon da war. Und das dann nachzutrainieren, das hat dann bei uns tatsächlich den Durchbruch geschafft. Also, dass wir quasi mit technischer Lingui, mit unseren Fachbegriffen, die wir haben, plus den Input und Labelings von Experten, dass wir da dann wirklich die Trefferquoten im Modell dann wirklich um einiges erhöhen konnten.
Das ist sehr spannend. Auch vielleicht nochmal mit den Modellen, die sind ja relativ groß, wenn ihr die einsetzt. Manche brauchen ja einen riesen GPU-Cluster ich glaube, die neuesten BERT-Modelle mit 1 Terabyte Memory. je nachdem, oder wenn man auch die OpenAI-Modelle nimmt, habt ihr da schon irgendwelche Probleme gehabt oder Herausforderungen, das Ganze dann zu trainieren oder Ressourcen zu managen, zu bekommen?
Ja, haben wir schon drauf geschaut. Also gerade da haben wir jetzt auch unsere Advanced Analytics Plattform für eingesetzt, haben da auch GPU-Module mit benutzt. Die Trainingszeiten, die waren dann mal in einem Tag oder zwei dann durch. Also das war alles noch in einem vernünftigen Rahmen. Aber wir hatten jetzt gerade, gucken uns natürlich auch an, wie wir mit den OpenAI-Sachen umgehen. Und so ein GPT-3-Modell nachzutrainieren, das macht keinen Sinn. Also wirtschaftlich im Moment zumindest, ne? Den Ressourceneinsatz zu haben und das nachzutrainieren, das ist im Moment vom Business Case her nicht sinnvoll. Deswegen suchen wir nach Business Cases, die wir mit so einem vortrainierten Modell schon anwenden können. Da fehlt aber halt unser ganzes Corporate Know-how. Also das ist ja auf natürlicher Sprache, Public Information trainiert. Da funktioniert es gut. Alles, was dann in so einem Business-Kontext ZF-spezifisch ist, das funktioniert halt noch nicht so gut. Und das sind aber auch Dinge, da müssen wir mal gucken. Kann man sowas nachtrainieren? Wird es da vielleicht gezielt Module geben, wo man einzelne Teile nachtrainieren kann? Da entwickelt sich die Technologie gerade relativ schnell. Die einzelnen Nachtrainierten, da haben wir natürlich auch geguckt. Es gibt ja verschiedene Güten von den Modellen, die vortrainiert sind. Da muss man halt auch mal ein bisschen rumspielen und ausprobieren, was ist jetzt eigentlich für mich das richtige Modell, dass das irgendwie kosteneffizient für den Use Case bleibt, aber trotzdem mir die Performance bringt, die ich brauche. Also es ist immer so ein bisschen abwägen, aber das ist dann das, wo die Data Scientisten sich auch gerne mal austoben und dann auch mal das explorieren und rausfinden, was ist denn da jetzt eigentlich wirklich gut und wie kann ich das Modell noch ein bisschen tunen, dass es wirklich besser funktioniert.
Ja, sehr schöne Einsichten. Vielleicht jetzt ein Schwenk zum anderen Thema. Also ihr habt ja sehr viel aufgebaut, ihr seid schon sehr lange dabei in dem Team. Ihr seid zu einem Data Lake gekommen, vielleicht auch nochmal Data Mesh. Und es geht ja über Jahre. Ich schätze mal, ihr habt da hunderte von User, die drauf sind und Systeme und alles und kommen dann rüber zum Data Management. Wie könnt ihr da noch diesen Data Lake dann, sagen wir mal, im Zaum halten, weil ich kenne ja schon, dass es dann vielleicht da noch ein bisschen ausufert oder da oder was sind eure Ansätze, um den Data Lake dann zu managen und die Daten?
Also wir haben ein zentrales Team, das sich darum kümmert und darüber funktioniert auch der Data Ingestion, die Data Integration. Also es funktioniert immer über die Schwesterteams von meinem Bereich, die sich, also wenn ich jetzt Daten brauche, setze ich einen Request ab und die helfen uns dabei, um die Daten zu integrieren. Und ich kann dann eine Sandbox erstmal machen, mit den Daten arbeiten und kriege dann aber auch nur die Daten zur Verfügung. Also es ist, ich sag mal, es ist in einem gewissen Governed oder Controlled Environment, wo das stattfindet. Und es hat auch nicht jeder Zugriff drauf. Wir haben das damals so entschieden, dass wir das Anwendungsfall nach Anwendungsfall machen wollen. Es gibt auch andere Strategien, wo man alles in den Data Lake rein kopiert, damit einfach einmal alle Daten da sind. Das ist aber auch nicht wirklich kosteneffizient und dann hat man einen riesen Datenwust, in dem sich keiner mehr zurechtfindet. Deswegen sind wir eher den Weg gegangen. Wir haben jetzt aber durchaus gesehen, dass das natürlich auch gewisse Skalierungsgrenzen hat, ne? Also weil das Team kann einfach auch nur so viel leisten und wir wollen es auch nicht unendlich aufbauen. Deswegen kommen jetzt immer mehr so Themen wie Data Mesh und Datenvirtualisierung, dass wir so Daten zur Verfügung stellen. Und im Grunde ist es egal, ob die Daten jetzt in einem Data Lake sind oder vielleicht noch im Source-System. Wir kommen jetzt immer mehr in den Bereich, oder wir implementieren das gerade, unseren Datenmarktplatz für die ZF. Und wir sprechen jetzt auch nicht nur von AI oder Data Science von Produkten, sondern auch bei Daten, von Datenprodukten. Das sind hochkurierte Datensätze, die eine gewisse Qualität aufweisen, die sind mit Metadaten sauber versehen. Die sind im Datenkatalog katalogisiert, sind beschrieben. Das heißt trotzdem nicht, dass jeder sofort Access dazu hat. Aber im Grunde kann man sich das vorstellen wie halt ein Amazon, wo ich halt ein gewisses Angebot habe. Ich kann nachgucken, ich habe eine Produktbeschreibung. Ich kann das erstmal sehen und dann kann ich, manche sind vielleicht frei verfügbar, manche sind nur restricted use. Und dann kann ich die Daten auch, ich sag mal, shoppen intern oder kann die Anfrage setzen, ob ich Zugriff darauf bekomme. Und so können wir dann zumindest auch zentral erstmal diese Datenverfügbarkeit sicherstellen, dass zumindest der Datenaccess einfach ist. Natürlich bringt uns das jetzt erstmal auch dahin, wie kriegen wir die ganzen Datenprodukte denn da rein? Ja, und das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Das fängt an bei Data Governance, Data Ownership, Data Stewardship, also die ganzen Rollen, die man auch ausleben muss. Wer ist eigentlich jetzt verantwortlich für die Daten? Wer kümmert sich darum, dass die Qualität gut ist, dass das Datenprodukt auch wirklich ein Produkt ist und nicht halt einfach nur ein Dump von oder ein Download von irgendeiner Tabelle, sondern dass es wirklich auch wiederverwendbar ist. Und da sehen wir natürlich perspektivisch sehr, sehr viel Potenzial, das noch besser zu machen. Und deswegen sind wir jetzt auch gerade dabei, an dem Bereich das Thema Data Marketplace auch zu implementieren. Und da gehört auch das Data Mesh hinten dran. Und ob das dann mal virtualisiert ist oder nicht, das ist dann eher die Technologie unter der Motorhaube quasi. Für den Anwender an sich ist es dann aber ganz egal, wo die Daten sind, solange er über den Datenmarktplatz einsteigt.
Ja, das ist, denke ich, auch ein cooler Ansatz mit dem Datenmarktplatz, auch mit dem Data Catalog. Aber wie du schon gesagt hast, also da ist einfach ein Dump ist, also man kann es schnell aufsetzen, ein Data Catalog, man lässt einfach alle Daten kategorisieren, die im Data Lake drin sind, man kriegt dann angezeigt, vielleicht sogar noch, ob eine E-Mail in den Daten drin ist oder ob es vielleicht Maschinendaten sind, Bilderdaten, hat eine coole Übersicht. Aber was dann im zweiten Schritt, habt ihr da schon irgendwelche Ideen, das dann auch zu maintain? Also man braucht ja dann diesen Data Steward, wie du schon gesagt hast, also die verschiedenen Rollen, dass die dann auch gelebt werden, dass sie dann in das Unternehmen integriert werden. Also momentan sehe ich da noch eine Herausforderung, die Awareness zu schaffen und auch die Leute zu motivieren, weil man hat vielleicht die Daten und wenn jetzt jemand einem anfragt, dann sind es vielleicht erstmal eher Probleme, die man hat und nicht gleich den Mehrwert oder welche
Ansätze habt ihr da? Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das in einem größeren Maßstab zu etablieren. Aber wir haben gesagt, Grundvoraussetzung ist, dass wir ein Datenprodukt im Datenmarktplatz wirklich dann auch zur Verfügung stellen ist, dass gewisse Grundvoraussetzungen einfach gegeben sein müssen. Da müssen gewisse Metadaten da sein, es muss eine gewisse Qualität da sein. Kann man natürlich jetzt auch wieder drüber streiten, was heißt Datenqualität genau, wie misst man das eigentlich? Können wir das vielleicht ein separater Podcast mal. Aber auch der Data Owner und der Data Steward, die müssen festgelegt sein. Es kann kein Datenprodukt geben, das kein Data Owner hat. Das ist ganz klar. Also es muss immer eine Verantwortlichkeit festgelegt werden, weil sonst werden da Sachen reingeladen und das wird nicht gelebt. Ja, und wir wollen diese Datenkultur jetzt auch weiter fördern im Unternehmen. Und die Data Owner spielen dann natürlich eine entsprechende Rolle. Und das ist dann aber auch diese Accountability, die wir sehen wollen, die so ein Datenprodukt dann mit sich herbringt. Aber das ist halt ein Teil von einem datengetriebenen Unternehmen und das gehört dazu. Also es ist eine ganz wichtige Komponente.
Ja, also das ist eine Schwierigkeit, das sind die Herausforderungen, aber der Mehrwert bietet auch die Verknüpfung, ist spannend natürlich mit dem Datenprodukt, dass man gleich sehen kann, was sind der Mehrwert oder was ist der Mehrwert von den Daten, dass da auch nochmal die Motivation gesteigert wird, Qualität gesichert wird in diesem Bereich. Also wie du schon gesagt hast, wir könnten jetzt noch so viele Themen und Podcasts machen. Ich glaube, wir erreichen jetzt aber die Zeit und würde sagen, dass wir dann hier zum Ende kommen. Wir können allerdings gerne nochmal, wir haben genug Themen schon angesprochen, die wir dann noch weiter verfolgen könnten. Jetzt aber dann noch zum Abschluss die Frage, was sind deine Tipps für Data Scientists, für Data Engineers vielleicht auch? Wir haben ja gesprochen, nicht nur Data Scientists sind wichtig, sondern auch DevOps. Oder was sind deine Tipps für jemanden, der in so einem großen Kontext, einem großen Projekt arbeitet in der Infrastruktur?
Also vielleicht zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich, es gibt nicht die eine Rolle, die alles alleine machen kann. So sind wir auch ursprünglich gestartet, aber es war ein großes Learning. Der Data Scientist alleine, der hat zu wenig Impact. Es muss ein cross-funktionales Team sein. Wir brauchen die Softwareentwickler, wir brauchen die Data Engineers, wir brauchen die Data Scientists, wir brauchen aber auch die Experten auf Business-Seite. Das ist auch nichts, was die IT oder eine Zentralabteilung alleine machen kann. Es ist immer ein Team, das zusammenkommen muss mit verschiedenen Skills, die sich gut ergänzen. Und das ist das, was wir als Produktteam sehen. Da kommen verschiedene Capabilities und Skills zusammen und die können dann zum Erfolg führen. Also das ist wirklich wichtig, dass man die verschiedenen Rollen, wie sauber die ausgeprägt sind, ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es Leute gibt, die diese verschiedenen Skills haben, damit man sowas umsetzen kann. Also das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, denkt die Themen nicht zu klein. Ja, also es wirklich, es ist so dieses Think big, start small. Wir haben damals uns auch unglaublich viel vorgenommen. Sind wir den Erwartungen, die wir selbst gesetzt haben, vielleicht ein bisschen hinterhergerannt? Ja, mit Sicherheit. Aber wenn man es nicht groß denkt, wäre es nie so geworden wie heute. Und wenn wir jetzt zurückblicken, Hätte man mehr, ich meine, hinterher ist man immer schlauer, das ist klar. Hätte man vielleicht gewisse Dinge anders gemacht, aber wenn man damit nie startet und es nie probiert, hätten wir es auch nie erreicht, wo wir heute sind. Und zurückblickend haben wir sehr, sehr viel erreicht. Es liegt aber auch noch sehr, sehr viel vor uns. Also ich kann nur sagen, macht euch Gedanken, wie man sowas umsetzen kann. Fasst es in ein gewisses Konstrukt, in eine Strategie, in eine Vision und dann loslegen. Ja, ein paar und auch nicht zu viel Zeit verwenden mit irgendwelchen, ich sag mal, auch im Unternehmen, Zweiflern an dem Thema. Davon nicht entmutigen lassen. Sucht Partner, Komplizen, die so ein Thema supporten wollen. Ein paar Executive Stakeholder helfen mit Sicherheit auch. Und dann einfach umsetzen und dann mit guten Ergebnissen und guten, tollen Projekten vorweisen, dass das wirklich was bringt. Und dann kriegt man immer mehr Traktion im Unternehmen.
Ja, sehr schöne Tipps, Georg. Auch danke für die Einsichten. Ich denke mal, da waren wirklich viele Informationen, die State of the Art sind, die vor allem in Deutschland momentan viele Unternehmen umsetzen müssen, die noch auch auf die Unternehmen zukommen werden. War sehr viel dabei und sehr informativer Podcast heute. Also nochmal vielen Dank für deine Teilnahme.
Ja, sehr gerne, René. Hat mich gefreut, dass ich heute da sein kann, um ein bisschen von meinen Erfahrungen zu teilen. Und dann hoffe ich, dass für den einen oder anderen da was dabei war, was herauszunehmen. Und in dem Sinne, ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte.
Das war's für heute in Data Science mit Milch und Zucker. Ich hoffe, du hattest eine lehrreiche und unterhaltsame Zeit mit uns. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, um die zukünftigen Folgen nicht zu verpassen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Kollegen, die sich für Data Science interessieren. Wenn du Fragen hast oder dich einem bestimmten Thema brennend interessierst, dann schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Du findest mich auf LinkedIn, wo ich dich auch immer über neue spannende Themen rund ums Thema auf dem Laufenden halte. Zum Beispiel mit meinem neuen Buch Python Schritt für Schritt programmieren lernen. Außerdem findest du meine erfolgreichen Data Science Kurse auf Udemy. Du siehst, wir wissen, was wir tun, wenn wir wieder eine spannende Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Vielen Dank für deine Zeit und dass du Teil unserer wachsenden Community bist. Bis zur nächsten Episode von Data Science mit Milch und Zucker.